Börsenradio Network AG.
Ich muss einfach damit rechnen. Es gibt diesen schönen Spruch, der Markt kann länger irrational bleiben als man selbst liquide. Und genau diese Phase muss ich halt bestmöglich managen, auch mit meinen eigenen Emotionen und Finanzen. Aber die Welt wird nicht untergehen und es wird sicher, es ist bis jetzt jedes Mal wieder raufgegangen und es wird auch dieses Mal wieder so sein. Die Frage ist einfach nur, wie schnell es geht.
Die Expertenmeinung.
Schleifer Manuel, Aktienmarktstratege. Daran ist mal international. Servus aus Wien.
Sehr hektisch die Zeit momentan. Ich kann mir vorstellen, Manuel, wenig Schlaf, das ist auf der Strategenseite genauso wie bei den Journalisten. Ich habe mal unser letztes Interview mir herausgeholt, fand ich eine ganz interessante Headline. Das kann doch nicht so weitergehen, hatten wir im Dezember, glaube ich, getitelt. Und der Satz ging weiter, doch, Ausrufezeichen. Also so Rückblick auf das Jahr 25, Ausblick auf das Jahr 26. Wir hatten definiert das Jahr 25 so als Lehrbuch der Resilienz. Wenn wir uns jetzt den Markt anschauen, das erste Quartal ist so gut wie rum. Sind die Märkte noch immer resilient oder sind sie einfach nur noch genervt?
Ich würde jetzt weiteres sagen, zumindest aktuell. Ich meine, wir haben gesehen, der Jahresauftakt war ja sehr, sehr vielversprechend und da hätte das mit der Resilienz ja sehr gut gepasst. Also wir haben gesehen, wenn es jetzt keine großen externen Schocks gibt, dann läuft das Momentum sehr, sehr gut weiter und die üblichen Narrative halten sehr gut. Wir haben eine konjunkturelle Erholung in der gesamten Europäischen Union, in Deutschland ja genauso wie in Österreich. Das hat sich sehr, sehr schön auch an den Märkten wiedergespiegelt. Die Wiener Börse ja super ins Jahr gestartet, aber dann kommt der US-Präsident und wirft sozusagen alles wieder durcheinander. Und man sieht halt einfach sehr, sehr schön, dass sobald es um die Energiepreistangente geht, dann fängt der Markt an, nervös zu werden, weil das natürlich auch einer der großen Motoren war, der sozusagen diese konjunkturelle Erholung antreibt. Aber mit teurer Energie wird das Ganze natürlich nichts. Und dementsprechend ist der Markt momentan sehr nervös.
Wie geht ihr Profis denn mit sowas um? Mensch, ihr unterhaltet euch ja sicherlich auch irgendwo in der Tee- oder Kaffeeküche. Also die Vorstellung, ein Land von der Größe Irans, geleitet von religiös-fanatischen Mullahs, macht Menschen mit ein paar Raketen zum Einlenken zu bringen, das ist doch ebenso kindlich, dumm und naiv wie die Vorstellung, die Welt mit Zöllen zu überziehen und mit keinen Konsequenzen zu rechnen.
Absolut. Ich glaube, momentan sehen wir sehr, sehr gut, dass sich die gesamte Trump-Administration verpokert hat. Also der Iran ist nicht Venezuela. Vermutlich hat niemand damit gerechnet, auch in dem Weißen Haus, dass sich das so entwickelt. Und die Frage ist halt jetzt, was ist die Exit-Strategie? Und es scheint so, als wird es keine wirkliche geben. Also der Newsflow ist ja teilweise auch sehr widersprüchlich. Ne? Man hört die Amerikaner verhandeln, die Iraner sagen, wir wissen von nichts. Amerikaner verhandeln höchstens mit sich selbst vielleicht. Jeden Tag kommt was Neues daher. Das heißt, es ist sehr, sehr schwierig, hier diesen Nebel des Krieges irgendwie Klarheit zu finden. Fundamentaldaten spielen generell eine sehr untergeordnete Rolle momentan. Das heißt, es ist sehr, sehr viel Bewertung und Sentiment, das momentan den Markt dominiert. Und wie gehen wir damit um? Naja, manchmal ist es besser, einfach mal nichts zu tun. Das ist, was wir momentan fahren. Also wir müssen natürlich auch jetzt mit Ende des Quartals mit neuen Prognosen rausgehen. Und wir haben uns selber so ein 4 Wochen Zeitfenster gesetzt, dass wir gesagt haben, wir warten jetzt einfach mal ab. Weil es ist natürlich auch nicht gut, zu früh zu schießen, zu früh zu negativ zu sein oder zu früh zu bullisch zu sein. Und die Märkte sind gerade in so einem Umfeld wie jetzt sehr, sehr nervös und das kann dann sehr, sehr schnell in die eine oder andere Richtung kippen und dementsprechend sagen wir, okay, wir sitzen das jetzt mal kurz aus, warten mal ab, wie sich die Dinge entwickeln und das raten wir auch unseren Kunden, da jetzt nicht irgendwie zu überreagieren beziehungsweise irgendwelche Schnellschüsse zu machen.
Also fast wie so ein bisschen ein Satellit im Orbit. Warum komme ich drauf? Du hast gesagt, naja, es gibt jetzt sehr viele Erzählungen, alles ist ja nebulös, im Krieg stirbt ja zuerst die Wahrheit, das ist ja auch so eine Binsenweisheit, du kannst eigentlich niemandem glauben, aber es gibt ja Satelliten, die um die Welt kreisen und die tolle Fotos machen und die dann auch sehen, was ist denn eigentlich kaputt oder was ist nicht kaputt und das ist diesen Erzählern, sowohl in Teheran als auch in Washington, ein Dorn im Auge, aber diese Satelliten kreisen nun mal und machen dann entsprechende Fotos. Ich will das gerne noch ein bisschen weiter drehen, also diese Naivität bis Dummheit, diese Meerenge von Hormuz, bislang kannte die ja keiner. Ja, jetzt spricht jeder darüber und auch mal irgendwie gemessen. Das sind, glaube ich, 6-7 Kilometer, um die es da geht, wo die Tanker durchkommen. Also sowas zu sperren, ja, also da brauche ich jetzt keine großen Raketen, da brauche ich keine große Armada. Das kriegt die Freiwillige Feuerwehr Passau kriegt sowas hin. Also wie dumm kann man sein, auf dieses Szenario nicht ausreichend vorbereitet zu sein?
Ja, ich kann da nichts hinzuzufügen. Du hast es wunderbar gesagt. Ich glaube, wir alle wissen nicht, was im Weißen Haus vorgeht und vielleicht ist es auch besser so. Viele Dinge sind sehr, sehr fragwürdig. Ja, wir haben ja auch vorher schon ein bisschen über das Thema Insiderhandel gesprochen und so weiter. Also ich glaube, hier laufen sehr, sehr viele Dinge ab, die wir Außenstehende nicht rational beurteilen können. Das Einzige oder das Beste, was wir jetzt machen können, ist einfach abzuwägen, die Risiken zu minimieren. Aber wichtig eben auch hier nicht zu überreagieren. Vielleicht, wenn ich da gleich anschließen darf, du hast die Straße von Hormuz erwähnt. Ich meine, das ist es ja am Ende des Tages, worum es eigentlich geht, aus Kapitalmarktsicht. Also die Börsen sind, muss ich sagen, hier sehr herzlos oder sehr, sehr rational an das, was im Iran passiert, ist menschlich natürlich furchtbar, braucht man gar nicht reden. Was die Börsen aber interessiert, und die Börsen sind Hardcore-Kapitalisten, ist, die wollen günstige Energie haben. Das heißt, der Krieg selber kann noch ewig weitergehen. Wichtig ist, dass die Straße von Hormuz frei bleibt. Das ist halt sicherlich etwas, worum sich alles dreht. Mhm. Ja, es geht darum, nicht nur, wie stark die Energiepreise steigen, sondern es geht vor allem für die Börsen auch darum, wie lange die Energiepreise hoch bleiben. Da gibt es jetzt keinen definierten Zeitraum, ab wann es schlecht wird, aber man hat gesehen in der Historie, ab einem Monat wird es dann kritisch und darüber hinaus. Und dieses Zeitfenster nähert sich jetzt schon langsam dem Ende an. Das Problem ist halt auch, was wir sehen, selbst wenn die Straße von Hormuz von heute auf morgen geöffnet wird, also angenommen, es gibt tatsächlich eine Einigung, man kommt sich irgendwie in jemand verhandelt wieder und kurzfristig fahren wieder ausreichend Schiffe durch, dann ist ja trotzdem bereits ein gewisser Schaden angerichtet. Also wir haben es gesehen in den Golfstaaten, die diversen Anlagen, Gasanlagen, Ölförderanlagen sind ja teils massiv beschädigt und das kann ich natürlich nicht von heute auf morgen reparieren. Hm. Das wird nicht Wochen, wir reden da eher von Monate, teilweise bis Jahre, wo einfach das Angebot an Energie beeinträchtigt bleibt. Das ist jetzt kein Weltuntergangsszenario, also jetzt nicht falsch verstehen, aber das wird sicherlich, selbst wenn das von heute auf morgen vorbei ist, die globale Konjunktur in gewisser Art und Weise lähmen. Und das sind einfach momentan so diese Probleme, die wir haben. Keiner weiß, wie lange das dauern wird. Keiner kann dementsprechend auch seriös die tatsächlichen Folgen für die Realwirtschaft abschätzen. Und wie du sicherlich auch weißt, es gibt, die Börsen können mit sehr vielen Dingen sehr gut klarkommen, aber was sie nicht mögen, ist Unsicherheit. Und davon haben wir momentan eben sehr, sehr viel.
Aber ist das nicht so eine Art, ja, Gierflation haben wir es doch genannt, als nach Corona Lieferketten unterbrochen worden sind und die Preise sind emporgeschossen über die Maßen? Also, dass auf der einen Seite die Preisentwicklung, die verlangt worden sind, mit der tatsächlichen Knappheit eigentlich völlig entkoppelt waren. Ist das nicht jetzt gerade beim Öl auch so? Ich meine, 20% des weltweiten Ölbedarfs gehen angeblich durch diese Straße von Hormuz. Ja, gut, 20%. Keine Ahnung, ist das viel, ist das wenig? Auf der anderen Seite müssen ja 80% noch andere Wege finden. Und diese 20%, die jetzt dann eben nicht durchgehen, die werden ja dann auch irgendwo andere Wege finden. Also wer da sehr schnell reagiert hat, das sind die Ölmultis, die quasi den Autofahrer sofort zur Kasse gebeten haben und damit dann entsprechend vorangeprescht worden sind. Da hat es ja dann auch entsprechende Diskussionen dann gegeben. Aber warum vertraut der Markt nicht den heilenden Kräften, den selbstheilenden Kräften, dass hier das Öl, um mal in diesem Bild zu bleiben, sich dann andere Fließwege sucht oder dass man da ein bisschen kreativ ist? Indische Tanker dürfen durch diese Straße von Hormuz, ja, dann melden wir sie doch alle in Indien an. Seid doch mal ein bisschen kreativ.
Das wird sicherlich auch so passieren. Also wir haben das in den Nachwehen von 2022 auch gesehen, beispielsweise. Wir haben es bei den Zöllen gesehen, dass die Unternehmen wahnsinnig kreativ werden, dass sie dann teilweise ihre halbfertigen Flugzeuge kurz ins Ausland bringen, dann wieder zurück, weil es dann offiziell zu 10% im Ausland fertig gebaut worden sind und dadurch ist es offiziell nicht mehr mit Zöllen belegt und so weiter. Also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Das Problem ist einfach nur, das dauert eine gewisse Zeit. Das heißt, Unternehmen sind sehr anpassungsfähig, aber das geht meistens nicht von heute auf morgen. Und der Markt ist in solchen Fällen oftmals sehr irrational. Das heißt, das Ganze kann in 6 Monaten komplett ausgepreist sein, weil der Markt erkennt, ja, es gibt absolut oder es gibt sehr, sehr gute Ausweichrouten beispielsweise. Nur bis dahin kann es halt einfach noch schmerzhaft sein. Und das war bei Covid so, das war 2022 so. Die Geschichte wiederholt sich immer wieder. Ich muss einfach damit rechnen. Es gibt diesen schönen Spruch, der Markt kann länger irrational bleiben, als man selbst liquide. Und genau diese Phase muss ich halt bestmöglich managen, auch mit meinen eigenen Emotionen und Finanzen. Aber die Welt wird nicht untergehen und es wird sicher, es ist bis jetzt jedes Mal wieder raufgegangen und es wird auch dieses Mal wieder so sein. Die Frage ist aber nur, wie schnell es geht.
Stichwort Emotionen. Also ich habe gestern etliche Interviews geführt. Also da sind gestandene Kapitalmarktprofis, also so richtig dünnhäutig geworden. Es geht um das Thema Insiderhandel, was du auch gerade angesprochen hast. Und ich stelle mir auch solche Fragen, was sind solche Interviews, wie wir sie jetzt gerade führen, eigentlich noch wert, wenn dieser Präsidentendarsteller Donald Trump seine Stellung so dermaßen missbraucht und die Aktienmärkte mit diametralen Aussagen zum einen hin und her scheucht, ja, Taco Trade und hin oder und vorher, und das ist ja das, ja, man muss sagen, das Kriminelle, seine Orders offensichtlich im Markt platziert. Natürlich kann ich ihm das nicht beweisen. Ich weiß nicht, ob sie ihm jemand beweisen kann, dass er das persönlich war oder aus seinem Dunstkreis. Aber diese massiven Orders auf den S&P 500 vor seiner Ankündigung Waffenstillstandsverhandlungen mit Iran, die sind nun mal Fakt.
Ja, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Mir fehlen, ehrlich gesagt, auch ein bisschen die Worte, vor allem wenn man bedenkt, dass die Finanzbranche ja ohnehin jetzt nicht, sage ich mal, den besten Ruf genießt in der breiten Bevölkerung, vor allem auch seit 2007. Und die Finanzbranche hat ja wahnsinnig viel getan im Sinne von Code of Conduct, Ethikcode und Compliance-Regeln und so weiter. Und ich meine, ich muss nur bei mir selbst sehen, ja, CFA-Institut, bei uns in der Bank selber, wir müssen wahnsinnig viele Regularien einhalten und uns selbst verpflichten. Ich muss jegliche Order melden und wenn es nur um 10 Euro geht, und dann habe ich den US-Präsidenten beziehungsweise sein Umfeld, die im Endeffekt vogelfrei agieren können. Und das ist dann schon etwas, wo man nur den Kopf schütteln kann. Ja, also es wird ad absurdum geführt und natürlich wird man es wahrscheinlich dann auch nie wirklich nachweisen können. Vor allem ja auch vieles läuft über, sei jetzt mal, sehr unregulierte Kanäle, denkt man über Polymarket und so weiter, wo ja in Wahrheit keine offiziellen Finanzinstrumente dahinter stehen, aber wo ich natürlich trotzdem sehr, sehr gutes Geld verdienen kann. Ob es über das Krypto-Universum geht, was ja auch sehr, sehr oder deutlich weniger reguliert ist als jetzt der etablierte Finanzmarkt. Also da sind sehr, sehr viele Dinge im Argen, die ich absolut verurteile. Ja.
Mal Themawechsel. Was ist eigentlich mit KI oder KI geworden? Da ging es ja ebenfalls recht ruppig zur Sache in diesem Jahr.
Absolut, ja. Also wir haben eigentlich in den meisten Fällen schon den Peak im letzten Jahr gehabt. Ich glaube, es muss so rund um den November gewesen sein, wo diese ganzen Softwareunternehmen so das Bullenmarkt hoch erreicht haben. Seitdem ist es ein bisschen ruppig gewesen, aber auch hier spannende Entwicklung, weil maßgeblich für den Rückgang in diesen Subsektor war eigentlich die Berichtssaison im heurigen Jahr. Das ist so Ende Jänner, Mitte Februar losgegangen, wo man gemerkt hat, dass die KI vielleicht doch nicht nur Gewinner hervorbringt, sondern eben auch vor allem im Software-Segment massive Verlierer. Der Markt ist zwischenzeitlich wahnsinnig stark überverkauft gewesen und ist auch nach wie vor aus meiner Sicht, also eine Microsoft schaut mittlerweile wieder wahnsinnig billig aus. Das Interessante ist aber, dass genau dieser Sektor im aktuellen Umfeld sich wahnsinnig gut hält. Also man kann fast sagen, dass US Big Tech fast so ein bisschen einen Charakter von sicherer Hafen hat in diesem Umfeld. Ich meine, natürlich hat auch der breite US-Markt verloren, aber deutlich weniger als Europa. Und das macht sicherlich in vielerlei Hinsicht auch Sinn. Also erstens mal glaube ich nicht, dass die KI-Story vorbei ist. Das Thema wird einfach bleiben. Also das ist jetzt nicht so wie bei der Blockchain damals, wo jeder gesagt hat, wir müssen jetzt eine Blockchain machen und da viel Geld investiert worden ist und davon hört man heute nichts mehr. Das wird mit KI nicht so sein. Es wird sicherlich auch weiterhin KI-Verlierer und Gewinner geben. Aber unterm Strich glaube ich schon, dass das etwas ist, was uns weiterhin begleiten wird. Und wir dürfen nicht vergessen, diese ganzen großen Unternehmen, die dann in diesem Bereich tätig sind, verdienen auch abseits der KI sehr, sehr gutes Geld. Und unser Take ist der, vor allem sollte sich der Konflikt im Iran fortsetzen, dann ist das schon ein Sektor, den man im Auge behalten sollte, weil der erstens mal von Energiepreisen sehr unabhängig ist, würde ich jetzt mal sagen. Generell ist der Tech-Sektor von der US-Konjunktur auch fast abgekoppelt, würde ich jetzt mal meinen. Und das, was dem US-Big-Tech-Sektor damals 2022 geschadet hat, waren vor allem die starken Zinserhöhungen, die es dann gegeben hat. Die sehen wir momentan nicht. Und selbst wenn, glauben wir, dass dieser Sektor mittlerweile deutlich unabhängiger ist von diesem ganzen Zinszyklus. Also langer Rede, kurzer Sinn. Wir glauben, das wäre grundsätzlich ein Segment, das man im Auge behalten sollte. Wenn sich der Konflikt fortsetzt, dann könnte man dort, glaube ich, eine ziemlich gute Outperformance erzielen.
Versuchen wir doch mal eine Zusammenfassung. Ich mache mal den Martin in zur Sache Schätzchen. Was nicht heißt, dass du jetzt die Uschi Glas machst und dir die Klamotten vom Leib reißt. Was rät der Senior Equity Market Strategist seinen Kollegen bei der RBI?
Wir raten unseren Kunden jetzt mal abzuwarten. Donald Trump redet wahnsinnig viel und jeder, der uns zwei öfters zuhört, wird wissen, dass ich nicht unbedingt die beste Meinung habe von ihm. Aber hin und wieder zahlt sich's aus, Donald Trump zuzuhören. Und er hat ganz klar gesagt, der Konflikt wird maximal 4 bis 6 Wochen dauern. Wenn sich dieses Fenster entschließt und wir bemerken, es gibt keinerlei Fortschritte, dann muss ich davon ausgehen, dass die Energiepreise hoch bleiben. Und dann schaut's für die Realwirtschaft nicht gut aus und dementsprechend auch für die Börsen nicht. dann muss ich mich aller Voraussicht nach auf weitere sinkende Kurse einstellen, vermutlich auch sogar im Bärenmarkt. Dann sollte ich, wenn dieses Zeitfenster abläuft, meine Positionen so ausrichten, dass ich mich eher defensiv aufstelle. Das heißt, Energieaktien, guter Pick, Gesundheitswerte, Basiskonsum, Versorger, das wären so the place to be. Wenn sich aber beispielsweise wie auch heute wieder abzeichnet, dass man Verhandlungsbereitschaft signalisiert und sich vielleicht in ein, zwei Wochen alles auflöst, dann wird das Ganze höchstens den Charakter einer ausgeprägten Korrektur haben an den Börsen. Solche Korrekturen sind in der Regel innerhalb von 3 Monaten komplett ausgepreist. Das, was in so einer Korrektur am stärksten verloren hat, gewinnt dann auch am stärksten. Das heißt, ich sollte mir dann jene Sektoren anschauen, die jetzt massiv unter die Räder gekommen sind. Finanzwerte, Industriewerte, Grundstoffe, das würde ich mir anschauen. Diese Werte werden sich dann auch am stärksten erholen. Und darüber hinaus glauben wir dann, dass sich der Bullenmarkt fortsetzen wird. Es wird vielleicht dort und da kleinere bleibende Schäden geben. Die Infrastruktur in den Golfstaaten ist nachhaltig beschädigt. Das wird man dort und da merken. Aber wir haben darüber gesprochen, Unternehmen sind anpassungsfähig. Das heißt, kein Weltuntergangsszenario. Bullenmarkt sollte sich fortsetzen. Und dann würde ich nach wie vor diesen Value-Tilt beibehalten.
4 bis 6 Wochen. Sprichst du von normalen 4 bis 6 Wochen oder von Trump 4 bis 6 Wochen? Weil den Ukraine-Krieg wollte er an einem Tag beendet haben.
Das ist völlig richtig. Ich würde mich eher jetzt an klassischen Kalenderwochen orientieren. Es ist einfach so, je länger es dauert, desto schlechter ist es.
Manuel Schleifer, vielen Dank fürs Interview. Schönen Tag.
Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.